Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo bei Free FM. Zu Gast ist in der Plattform heute Marlene Kleeberg von der Sambuku Ulm. Das ist eine Musikschule. Hallo.
Hallo.
Du hast die Schule gegründet?
Ja, genau.
Und wie kam es denn dazu? Und wann?
Das ist jetzt fast 2 Jahre her. Am 14.05. wird das Sambuku 2 Jahre alt. Und ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Musiktherapie. Ich habe Musiktherapie studiert und habe hier in Ulm an der Uniklinik angefangen, als Musiktherapeutin in der Erwachsenenpsychiatrie zu arbeiten und habe dann aber festgestellt, dass ich dort, dadurch, dass die Patienten häufig wechseln, gar nicht das Potenzial, von dem ich weiß, dass es die Musiktherapie hat, ausschöpfen kann und habe dann beschlossen, mich selbstständig zu machen. Und das hat dann noch eine Weile gedauert. Ich war erst in einer Gemeinschaftspraxis mit einem Heilpraktiker und einem Physiotherapeuten zusammen. Habe dann feststellen müssen, dass ich mit Musiktherapie alleine meine Brötchen leider nicht verdienen kann und musste dann eigentlich eher aus einer Not heraus anfangen, Instrumentalunterricht zu geben. Und je mehr ich da reingewachsen bin, desto mehr Freude hat mir das Ganze gemacht und desto mehr habe ich auch festgestellt, wie verwandt der Musikunterricht mit der Musiktherapie ist und habe festgestellt, dass es genau mein Metier ist und genau das, was ich machen möchte. Ich war dann längere Zeit auch in der Yamaha-Musikschule, aber da hat mir wiederum das Flair gefehlt, um Musik auch therapeutisch einsetzen zu können. Und so bin ich dann auf die Suche nach eigenen Räumen gegangen und habe die im Sambuku dann vor knapp 2 Jahren auch gefunden.
Du hast gesagt, du hast Musiktherapie studiert. Ist das ein einzelner Studiengang?
Ich hatte das Glück, das als grundständigen Studiengang in Magdeburg studieren zu dürfen, als eine der letzten. Inzwischen gibt es diesen Studiengang nur noch als Masterstudiengang, also als Aufbaustudiengang oder grundständig als private Studiengänge, zum Beispiel in Heidelberg oder in Wien. Und es ist doch eher, ein Außenseitergebiet und richtige grundständige Studiengänge, die vom Staat auch finanziert werden, gibt es inzwischen meines Wissens nach nicht mehr.
Wir gehen nochmal auf das Thema Musiktherapie im Laufe der Sendung genauer ein. Ist nämlich sehr breit gefächert. Zu deiner Schule, die hast du dann gegründet und dann ist das Ganze angelaufen. Und was bietet ihr in der Zwischenzeit alles an?
Also ich bin da die absolute Einzelperson, die dort alles in der Hand hat. Ich bin das Mädchen für alles und der Unterricht findet ausschließlich bei mir statt. Die Räumlichkeiten bieten auch gar keine Möglichkeit, dass es noch einen zweiten oder dritten Lehrer dort gibt. Und deswegen ist das Angebot auf das beschränkt, was ich zu bieten habe. Und das ist aber doch eine Menge von allen, ein bisschen was sozusagen. Ich unterrichte Saxophon, Gitarre, Klavier und Conga und seit neuestem jetzt auch Schlagzeug. Das ist so das Neueste, was jetzt noch dazu kommt. Und wie gesagt, ist es von jedem ein bisschen etwas und es geht mir in der Schule viel mehr darum, die Musik als Lebensqualität zu vermitteln und den Spaß an der Musik zu vermitteln und weniger darum, meine Schüler auf Jugendmusiziert oder auf Konzerte zu trimmen.
Und ihr habt die ganze Woche geöffnet?
Ja.
Also du machst das quasi 24/7, kann man das so sagen?
Ja, selbst und ständig.
Okay, dann hören wir uns einen Titel an und sind dann zurück mit der Plattform mit Marlene Kleeberg heute. Hallo bei der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist Marlene Kleeberg. Du bist Leiterin, Inhaberin und Lehrerin der Sambuku Ulm oder des Sambuku Ulm.
Genau.
Was bedeutet denn der Name? Woher kommt der?
Ja, ich habe lange einen Namen gesucht, der gut klingt und auch eine Verbindung zu dem, was ich mache, hat. Und Sambuku besteht ja aus 3 Silben und die stehen für Saxophon, Buk und Conga. 3 Instrumente, die mir sehr wichtig sind und die eine wichtige Rolle spielen in meinem Leben, im beruflichen wie im privaten.
Buk habe ich jetzt noch nie gehört. Was ist das?
Buk ist eine sehr große Trommel aus Korea. Und ich hatte fest vor 2 Jahren, das auch mit zu integrieren und auch zu unterrichten. Leider muss ich ja aber auch kaufmännisch denken. Und es hat sich gezeigt, dass das zu exotisch ist, um wirklich anzukommen. Deswegen ist es inzwischen aus dem Programm rausgenommen. Das aber im Privaten noch eine wichtige Rolle spielt für mich, ist der Name einfach so geblieben.
Bist du mal in Korea gewesen oder woher kennst du diese Trommel?
Nein, ich war noch nicht in Korea, aber ich habe eine Trommelausbildung gemacht auf der Konga bei Flatischler, bei Reinhard und Cornelia Flatischler. Eine Ausbildung mit insgesamt 60 Teilnehmern und eben 3 verschiedenen Instrumenten, Konga, Buk und noch eine andere Trommel, die Django. Und aus dieser Gruppe heraus hat sich ein Ensemble gebildet, das heißt Perkussiv, weil wir der Meinung waren, dass es nach unserer Ausbildung noch nicht enden kann, miteinander Musik zu machen. Und dieses Ensemble existiert jetzt noch. Wir sind 15 Musiker aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich und sogar aus Holland und treffen uns 4-5 Mal im Jahr und haben jetzt auch schon 2 Konzerte auf die Beine gestellt. Und von dem her spielt die Buk immer noch eine große Rolle für mich.
Ah, das ist ja aber auch schwierig, sich dann da zu organisieren aus den ganzen Ecken.
Absolut. Und das ist auch etwas, was mich jedes Mal sehr rührt, wenn ich sehe, wie unsere Gruppe zustande kommt und zusammenkommt. Es ist mit viel Stress verbunden für die, die es organisieren, so viele Leute unterzubringen, geeignete Pensionen zu finden oder das eigene Wohnzimmer umzuräumen zum Matratzenlager. Und natürlich auch die Organisation für die Konzerte hinzubekommen, aber auch für alle anderen, die jedes Mal die weite Strecke auf sich nehmen, Urlaub nehmen und natürlich auch viel Zeit und Geld da rein investieren. Und die Musik, die wir machen, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber mit jedem Mal schöner. Und es rührt mich jedes Mal wieder, diese Gruppe zu sehen und zu sehen, wie wichtig für uns, perkussiv, das gemeinsame Musizieren ist.
So richtig leidenschaftliche.
Auf jeden Fall.
Das ist schön. Und was ist denn für dich das Musizieren eben? Was bewirkt das? Was macht das mit den Leuten?
Es gibt einen Spruch von Victor Hugo, einem französischen Schriftsteller, der heißt, Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Und genau das ist für mich das Wesen der Musik. Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus der Musiktherapie. Dort ist Musik eine Sprache ohne Worte, ein Ausdruck, ein Kommunikationsmittel. Und auch im Unterricht ist es das für mich. Ich selber bin relativ spät zur Musik gekommen, dann war ich schon 15, 16. Und mich hat die Musik gerettet. Ich war die erste in meiner Familie, die Musik gemacht hat. Und von dem her war Musik eine wirkliche Entdeckung für mich selbst und sie hat mich dadurch meine Pubertät geführt und mein Leben ab diesem Moment, wo ich das für mich entdeckt habe, wirklich bereichert bis heute. Und heute ist es für mich unvorstellbar, ohne Musik zu sein.
Würdest du denn sagen, dass Leute, die zu dir kommen, dass es denen genauso geht oder was? Was macht das mit denen?
Ich hoffe, dass das so ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass schon die richtigen Leute zu mir kommen. Die Schüler, die zu mir kommen, wissen, dass es bei mir nicht darum geht, ein Stück perfekt zu spielen, sondern dass es um Ausdruck geht, dass es um einen selbst geht und dass es vor allem um die Freude und die Liebe zur Musik geht. Und ich denke schon, dass viele Menschen auch kommen, gerade weil sie vielleicht eine schwere Zeit haben und für sich einen Ausgleich suchen und den durchaus in der Musik finden können. Das muss dann nicht unbedingt gleich Musiktherapie sein, sondern sowas geht auch im Musikunterricht oder zum Beispiel in der Trommelgruppe oder beim heilsamen Singen.
Du hast gesagt, die Leute, wenn die kommen, müssen kein perfektes Stück spielen. Müssen die denn Noten lesen können?
Gibt's Nein.
Da?
Nein.
Sowas?
Nein, also vor allem bei den Kindern, die zu mir kommen zum Unterricht, ist das Notenlesen natürlich mit auf dem Programm. Es geht beim Musikunterricht ja darum, Notenlesen zu lernen und ein Instrument zu beherrschen. Von dem her bemühe ich mich auch, Noten zu vermitteln. Aber selbst wenn es Kinder und Jugendliche gibt, die da absolut, die absolut nicht in diese Richtung gehen möchten, dann finden sich auch andere Wege, um Musik zu machen ohne Noten.
Du hattest erwähnt, dass ihr Musiktherapie anbietet. Könntest du noch mal erklären, was das genau ist?
Ja, Musiktherapie ist eine Psychotherapie. Und was mich so sehr fasziniert daran ist, dass sie wirklich für Menschen jeden Alters gemacht ist. Meine Diplomarbeit zum Beispiel habe ich geschrieben über Musiktherapie mit Frühgeborenen und mit ihren Müttern. Das heißt, es geht schon im Grunde vor der Geburt los, dass man Musik hören kann. Das Ohr ist das Erste, was im Mutterleib ausgebildet ist, nach 6 Monaten schon. Und der Hörsinn ist auch der letzte Sinn, der versiegt, wenn Menschen im Sterben liegen. Das heißt, Musik oder die Erfahrung von Musik zieht sich über die ganze Lebensspanne und ist so universal einsetzbar, dass sie einfach der Sprache da etwas voraus hat. Also sie ist unmittelbarer als die Sprache und sie erreicht die Leute direkter. Und ich kann mit Musik wirksam werden bei Kindern, die verhaltensauffällig sind, kann die durch Musik, durch mein Angebot an Instrumenten, was ich da habe, motivieren, mitzumachen in einer Stunde, bestimmte Regelspiele einführen und es kann aber genauso zum Ausdrucksmittel werden. Es ist ein Unterschied, ob ein Kind zu mir kommt und sich eine kleine leise Rassel holt und leise vor sich hin rasselt oder ob es aufs Schlagzeug losgeht und mir die Wände wackeln. Schon das sagt viel über das Kind aus oder über die Situation, in dem es gerade ist. Genauso ist es natürlich bei den Erwachsenen, wobei da oft eine gewisse Schamgrenze noch mit da ist. Die gehen nicht mehr so unmittelbar auf die Instrumente los, sondern da braucht es erst eine Weile, bis sie sich das auch trauen und wieder bemerken, sie können da nichts falsch machen, sie können sich nicht verspielen. Alles, was sie tun, ist richtig und gut.
Ist es auch im umgekehrten Sinne, dass vielleicht mal jemand kommt und du gibst Musik dann vor und er beruhigt sich dadurch oder öffnet sich, kommt aus sich heraus?
Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Musiktherapie. Was ich gerade erklärt habe, ist die aktive Musiktherapie, wo die Leute selber Musik machen. Es gibt aber auch Formen von Musiktherapie, wo Musik gehört wird. Das heißt regulative Musiktherapie oder rezeptive Musiktherapie. Und in dem Fall ist es so, dass tatsächlich ich die Musik aussuche. Das ist in aller Regel klassische Musik, weil die klassische Musik eine sehr große Bandbreite bietet an Emotionen, an bestimmten Aufbau der Musik, an ja einfach ein großes Potenzial hat, an verschiedenen Stimmungen auch. Und ich bin gerade dabei, noch eine extra Ausbildung zu machen. Die Ausbildung heißt Guided Imagery and Music, GIM. Das ist eine Methode, die von Helen Bonney entwickelt wurde in den 60er Jahren. Und da geht es eben auch um das Musikhören. Der Klient, der zu mir kommt mit einem Problem in einer Lebenskrise oder mit einer depressiven Störung oder irgendeiner anderen psychischen Störung, hört eine Musik und geht auf eine Musikreise und erzählt mir dabei, was er alles erlebt. Und ich als Therapeut begleite denjenigen auf der Reise. Allerdings nie so, dass ich vorgebe, wo er hingeht, sondern ich höre mir das an und bin da und unterstütze ihn auf seinem Weg. Das ist immer etwas sehr Wichtiges, dass der Klient selber den Weg vorgibt und nicht ich sage, wo es lang geht.
Kommt man da ein bisschen dann in so einen hypnotischen Zustand? Kann man das vergleichen?
Ja, es ist durchaus vergleichbar. Es wird vorher eine Entspannung gemacht. Der Klient ist in einem sehr entspannten Zustand und man kommt dann schon sehr an das Unbewusste ran, an die innere Weisheit. Und ich bin inzwischen 32 und als ich angefangen habe mit Musiktherapie, habe ich Methoden gebraucht, die sehr klar strukturiert sind, wo ich genau wusste, was ich wann warum mache und habe mich da für die regulative und aktive Musiktherapie nach Christoph Schwabe entschieden, für die Erwachsenenpatienten und für die Kinder, für die Off-Musiktherapie. Das sind Therapien, die sehr klar begründet sind und wo auch viel Forschung schon stattgefunden hat. Und wo es auch sehr in Richtung Verhaltenstherapie geht, wo einfach verhaltenstherapeutische Elemente mit im Vordergrund stehen. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich mit diesen sehr verkopften Methoden an eine Grenze komme und dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich dem Unbewussten mehr Raum geben möchte und geben muss, um auf meinen eigenen beruflichen Weg weiterzukommen. Das war jetzt einfach dran.
Du hast jetzt eben angesprochen, die Therapien, die vorgegebenen, die sehr basierten Therapien. Und nach dem nächsten Musikbreak sprechen wir eben über das Thema Forschung. Wie ist das anerkannt? Wie sieht das auch zum Beispiel mit der Krankenkasse aus? Du hörst die Plattform auf FreeFM. Wir sind dann gleich zurück. Hallo am Dienstagnachmittag bei der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist Marleen Kleeberg, Leiterin, Inhaberin und Lehrerin beim Sambuku in Ulm. Dort wird unter anderem Musiktherapie angeboten. Wir haben gerade darüber gesprochen, was das ist, was das beinhaltet. Und jetzt geht es um die andere Seite. Zum Beispiel ist das nämlich medizinisch anerkannt, Marleen, überhaupt?
Also medizinisch sicherlich. Es gibt eine große Zahl an Studien zur Musiktherapie in den verschiedenen Bereichen. Es gibt ja, wie ich schon gesagt habe, sehr viele verschiedene Arten von Musik. Psychoanalytische Musiktherapie, verhaltenstherapeutische Musiktherapie, Musiktherapie mit Kindern, mit Alkoholikern, mit alten Menschen. Also wirklich sehr viele verschiedene Richtungen. Und die Schwierigkeit bei der Forschung ist, dass Musiktherapie nie eine große Menge an Klienten abdecken kann auf einmal, sondern es sind oft Einzelstudien, Einzelfallbeispiele, die dann nicht die richtige Anzahl an Probanden bieten kann, um wirklich medizinisch anerkannt zu sein und klinisch anerkannt zu sein in der klinischen Forschung. Das ist auch der Grund, warum Musiktherapie bei den Krankenkassen leider nicht anerkannt ist. Das heißt, Musiktherapie ist aus dem Heilmittelkatalog ausgeschlossen. Was wiederum bedeutet, dass sie von Leuten, die Musiktherapie machen möchten, sehr oft selber getragen werden muss. Allerdings gibt es durchaus auch einige Klienten bei mir, die entweder komplett oder teilweise die Musiktherapie über die Krankenkasse finanziert bekommen haben oder eben über die zuständigen Ämter, das Sozialamt oder das Jugendamt, je nachdem, wer zuständig ist.
Und die Forschung, in welche Richtung geht die denn beim Forschen mit Musiktherapie bezüglich?
Na, das kommt ja auf das Thema drauf an. Also, wie gesagt, es gibt so eine große Breite an Musiktherapiearten, dass die Forschung in alle möglichen Richtungen gehen kann. Zum Beispiel bei Kindern mit ADHS gibt es gute Erfolge oder bei Musiktherapie in der Geriatrie, also gerade dort ist es ein Bereich, wo man Menschen, die unter Alzheimer und Demenz leiden, mit Liedern aus ihrer Jugend sehr gut erreichen kann. Und dann sieht man natürlich sofort einen Effekt, den man auch dokumentieren kann und festhalten kann. Und es gibt aber sehr, sehr viele Bereiche in der Musiktherapie und eben weil die so vielseitig ist, ist es schwierig, unter einen Hut zu bringen, was genau Musiktherapie ist. Also jeder Musiktherapeut, der Verfechter seiner eigenen Methode ist, wird natürlich für seine Methode vor allen einstehen. Und es gab einmal den Versuch, ich glaube, das war 1994, die verschiedenen Arten der Musiktherapie unter einen Hut zu bringen, also die Köpfe der verschiedenen Richtungen haben sich zusammengesetzt und haben geguckt, was ist denn eigentlich Musiktherapie, was ist die Quintessenz. Das Problem war, dass das Ergebnis 4 A4-Seiten voll war. Also es ist sehr schwer, Musiktherapie in 2 Sätze zu fassen, weil sie eben so viele Bereiche mit abdeckt. Und das ist unsere Schwierigkeit vor den Krankenkassen.
Du hast jetzt von verschiedenen Arten gesprochen. Kann man die denn so untergliedern grob?
Ja, also es gibt die psychoanalytische Musiktherapie, es gibt die verhaltenstherapeutische Musiktherapie, es gibt Musiktherapie mit Kindern nach Northrop Robbins, es gibt die Off-Musiktherapie. Und die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind die Grundmodelle, die zugrunde liegt, welches Menschenbild, ob Humanismus oder Verhaltenstherapie, ob Psychoanalyse oder zum Beispiel bei GIM die Psychotherapie nach Carl Gustav Jung.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass man Musiktherapeut nur werden kann, wenn man davor schon eine Ausbildung gemacht hat oder also einen Beruf gelernt hat, also so wie du zum Beispiel Heilpraktikerin.
Nein, das ist andersrum. Ich bin noch eine derjenigen, die direkt nach dem Abitur zum Studium gegangen sind, zur Musiktherapie. Ich habe das Glück gehabt, dass ich noch einen grundständigen Musiktherapiestudiengang mit Diplom absolvieren konnte, auch noch auf staatlicher Basis, in Magdeburg war das. Allerdings ist es heute so, dass die meisten Studiengänge privat sind, dass es als Offerstudiengang das zu studieren geht nur noch und dass der Staat nicht mehr so viel in dieses Gebiet hinein investiert, weil es doch ein exotisches Fach ist und dazu noch kommt, dass die Ausbildung, bei uns hieß das im Studium, sehr betreuungsbedürftig. Das heißt, unser Studiengang war relativ klein. Wir waren in jedem Jahr 15 Studenten und hatten allein drei Lehrer nur für uns, drei Dozenten. Und wenn man dann andere Studiengänge daneben betrachtet, war das doch ganz andersrum. Ne? Dann kommen auf einen Dozenten 100 Studenten und deswegen ist Musiktherapie ein durchaus sehr teures Studium. Und daher ist es inzwischen vor allem in privater Hand.
Ach so, und dann hat man meistens schon einen Beruf, um das überhaupt finanzieren zu können.
Ja, wenn ich das jetzt nochmal machen könnte, würde ich es auch so machen, dass ich erst Psychotherapie oder Psychologie studieren würde und dann Musiktherapie als Aufbaustudiengang machen würde. Denn dann hat man den Vorteil, wenn man schon Psychologe ist, kann man ja über Krankenkassen abrechnen und wenn man die Zusatzausbildung zum Musiktherapeuten hat, musiktherapeutische Methoden anwenden. Das geht bei mir nicht. Ich musste, um mich als Musiktherapeut selbstständig zu machen, den Heilpraktiker machen. Das ist leider wieder etwas typisch deutsch-bürokratisches. Es ist nämlich so, dass ich trotz 4 Jahren Studium mit großen Psychotherapie- und Psychologieanteil keine Diagnosen stellen darf und als Musiktherapeut im Grunde immer einen Arzt über mir brauche, der mir sagt, was der Klient hat. Was dabei so ein bisschen hinten runterfällt, ist, dass Musiktherapie ja auch ein Diagnoseinstrument sein kann und man über Musiktherapie gut herausfinden kann, was dieser Mensch, der da vor mir sitzt, hat. Wie dem auch sei, jedenfalls musste ich meine Prüfung zum kleinen Heilpraktiker machen und jetzt darf ich Diagnosen stellen und deswegen eine eigene Praxis haben.
In meiner Vorarbeit habe ich gesehen oder gelesen, dass das in Österreich ein bisschen liberaler alles schon gehandhabt ist. Da ist es mit den Studiengängen ganz offiziell, gibt es mehr Auswahl. Es war ein sehr komplexes Thema, bis ich mich da durchgelesen hatte. Aber eben in Österreich ist das, kann man sagen, leichter?
Ja, auf jeden Fall. Also auch genauso in der Schweiz. Also in diesen Ländern ist es einfacher, mit Musiktherapie zu arbeiten als hier in Deutschland. Aber für mich stand das außer Frage, das Land zu wechseln. Für mich war klar, ich bleibe in Deutschland.
Das hört man, glaube ich, gern heutzutage in Deutschland. dann bietest du auch noch Gesprächstherapien an. Ist es denn sinnvoll, dass man das dann koppelt?
Also es gibt ja durchaus Menschen, die mit Musiktherapie nichts anfangen können. Also auch wenn ich mir das schwer vorstellen kann, aber Musiktherapie ist ja sicherlich nichts für jeden. Es ist ja so, dass wenn man für die eigene Methode begeistert ist, dass es längst noch nicht heißt, dass es für jeden auch passt. Und dadurch, dass ich den Heilpraktiker habe, habe ich auch den Vorteil, auch andere Methoden anbieten zu können, eben auch Gesprächstherapie. Und wenn jemand zu mir kommt, der von mir gehört hat oder dem ich empfohlen werde und der zu mir kommt und sagt, er findet das toll, was ich mache, aber er kann mit Musik nichts anfangen, dann ist es auch möglich, erstmal nur über das Gespräch zu arbeiten oder beides zu kombinieren und noch ein bisschen zu warten, bis man an die Instrumente geht. Und es gibt durchaus auch, also noch in Zeiten, wo ich nur mit Musiktherapie gearbeitet habe, gibt es durchaus auch Stunden, wo nicht ein Ton gespielt wird, weil einfach so ein Redebedarf da ist, dass das vorne ansteht. Und dann wird die Musiktherapie durchaus auch mal schon mal zur Gesprächstherapie.
Musiktherapie, Gesprächstherapie, dann bietest du noch an heilsames Singen zum Beispiel. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, was das genau ist. Aber diese ganzen Dinge würde ich mal unter den Begriff Psychohygiene stellen.
Naja, ich denke, da muss man schon unterscheiden. Also die Musiktherapie ist nicht zur Psychohygiene, sondern Musiktherapie ist eine Therapie. Das heißt, Musiktherapie gibt es nur und macht nur Sinn, wenn es eine entsprechende Störung gibt. Wenn eine Depression zugrunde liegt oder eine akute Belastungsstörung, wenn wirklich eine Störung da ist, die es zu lindern gilt. Also nur wenn ich einen Grund habe, eine Therapie zu besuchen, wird es auch zur Musiktherapie. Aber gerade das heilsame Singen oder auch meine Conga-Gruppen am Montag, das würde ich schon unter dem Aspekt Psychohygiene einordnen. Genauso wie den Musikunterricht selbst für viele meiner Schüler. Nicht für alle, aber für viele.
Und wieso ist das so beliebt oder warum ist das so benötigt, diese Psychohygiene?
Wenn ich mir den Stundenplan gerade von meinen jugendlichen Schülern angucke, dann erschrecke ich oft. Also es ist häufig so, dass sie nicht zum Üben kommen, weil ihr Plan voll ist. Sie haben wahnsinnigen Druck in der Schule, sie stehen unter Leistungsdruck, müssen viel erbringen. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass Grenzen fehlen, dass den Schülern dadurch auch der Halt fehlt. Und das kann Musik bringen. Also Musik kann Halt geben, Musik hat eine Struktur und trotzdem gibt es auch eine gewisse Freiheit. Zum Beispiel beim Improvisieren auf dem Saxophon. Das ist ein Bereich, den ich sehr gerne mag, also auch auf den anderen Instrumenten, das freie Spielen, das Spielen ohne Noten. Und dann kommen viele erstmal ins Schlingern, weil sie nichts haben, wo sie sich dran festhalten können, weil es auch da wieder gilt, dass sie nichts falsch machen können. Aber wir sind es so gewöhnt, überall Fehler machen zu können und dann auch die entsprechende Konsequenz dafür zu bekommen, dass es für viele erstmal unvorstellbar ist, dass sie da nichts falsch machen können und das, was sie spielen, dass das genau das Richtige ist. Und auch bei den Erwachsenenschülern liebe ich diese Arbeit. Ich arbeite sehr gerne mit erwachsenen Anfängern. Für die Erwachsenen ist es nochmal schwieriger, ins regelmäßige Üben zu kommen, denn als Kind hat man die Eltern im Hintergrund, die dann sagen, und, hast du heute schon geübt? Und als Erwachsener muss man sich eher entschuldigen, wenn man jetzt Saxophon übt, statt, was weiß ich, die Wäsche zu machen oder den Staubsauger in die Hand zu nehmen, dann ist es schon Luxus. Und nur durch das regelmäßige Üben, wenn das zur Normalität wird, kann Musik wirklich eine Tankstelle werden im Alltag und keine zusätzliche Belastung. Also ich versuche immer, es so hinzubekommen, dass meine Schüler am Abend im Bett liegen und wenn sie nicht geübt haben, dann merken, irgendwas fehlt heute. Ach ja, klar, ich bin nicht zum Üben gekommen. Das ist so das, was ich mir wünsche für meine Schüler, dass sie wirklich erleben, dass Musik eine Bereicherung und eine Erholung sein kann.
So ein erleichtertes Gefühl, kann man das so sagen?
Ja. Eine echte Tankstelle. Und um nochmal auf die Erwachsenenschüler zurückzukommen, ich hatte einmal ein sehr eindrückliches Erlebnis mit einer Saxophonschülerin, die bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr bei mir im Unterricht war und immer sehr angespannt neben mir war, immer zittrige und schweißkalte Hände hatte. Und wenn ich ihr gesagt habe, sie soll improvisieren, wurde es alles noch schlimmer, sie wurde noch aufgeregter, noch angespannter. Und irgendwann habe ich wirklich eine Begleitmusik gefunden, die ihr gefallen hat, die ihr getaugt hat. Und sie sollte drei verschiedene Töne dazu spielen und jeder dieser Töne hat immer gepasst. Und man hat beim Spielen gemerkt, wie diese Anspannung von ihr abfällt, wie sie wirklich in ihren Ausdruck, in ihre Kraft gekommen ist. Und sie hat es selber auch gemerkt und in der nächsten Stunde hat sie mir zurückgemeldet, als sie heimgefahren ist, als sie im Auto saß, hat sie gemerkt, dass sie es ganz anders anfühlt. Also sie ist im Grunde als eine andere Person wieder heimgefahren, als sie zu mir gekommen ist. Und das sind für mich wirkliche Sternstunden. Und das ist das, worum es für mich beim Musikmachen geht, um das Erleben, das bin ich und so bin ich und so klinge ich. Und vor allem natürlich geht es für mich darum, dass die Schüler, die bei mir sind, damit zufrieden sind und wie sie klingen.
Und geht es dir persönlich mit Musik genauso?
Ja, rundum.
Du hast schon mal am Anfang der Stunde erwähnt, dass du in einer Band spielst.
Ja, perkussiv.
Und du hast uns daraus auch was mitgebracht.
Ja, das habe ich. Ja, ich kann noch mal kurz was dazu sagen. Perkussiv ist wirklich was Einzigartiges. In so einer Gruppe habe ich noch nie gespielt. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind 15 Menschen dort aus allen Ecken und Enden von Deutschland und den angrenzenden Ländern. Und es gibt keinen Bandchef, was wirklich harte Kämpfe auch mit sich gebracht hat. Und wir haben eine Weile gebraucht, bis wir auf einer Phase waren, wo wir wirklich tolle Musik machen können und miteinander arbeiten können. Und mit jedem Treffen, das wir haben, merkt man so, dass die Qualität der Musik zunimmt. Es sind sehr ausgefallene Rhythmen, die wir spielen, also nicht unseren typischen europäischen Viervierteltrhythmus, den haben wir selten. Einmal im ganzen 1,5-Stunden-Programm, um genau zu sein. Und es ist auch allein herrlich zu sehen, was da für eine Vielfalt an Instrumenten da ist. Diese 15 Leute bringen alle 3 Koffer voller Instrumente mit. Und es ist eine wahnsinnige Fülle. Und den Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, das ist ein 5er-Rhythmus. Und er geht ganz still los. Es gibt ein Saxophon-Solo darüber, das ich selbst spiele. Und ja, ich bin immer ganz angetan, wenn ich das höre.
Dann hören wir es jetzt an. Zurück bei der Plattform bei FreeFM, heute mit Marlene Kleeberg vom Sambuku Ulm. Wir haben jetzt viel über Musiktherapie gesprochen. Was bietest du denn noch an, neben Musiktherapie?
Also wir haben ja vorhin schon auch erwähnt, dass es auch Angebote zur Psychohygiene gibt bei mir. Das wäre das Trommeln, Rhythmus für die Seele heißt der Kurs, am Montagabend. Und das heißt am Singen, das ist alle 2 Wochen am Dienstagabend. Und das sind Kurse, die ganz im Vordergrund auch das Erleben beim Musizieren haben. Also da geht es weniger darum, etwas einzustudieren, natürlich schon auch, aber es geht weniger darum, etwas für die Bühne zu produzieren, sondern es geht um das Erleben beim Musizieren selber. Bei den Rhythmuskursen geht es sehr viel darum, in den eigenen Rhythmus zu kommen, den eigenen Lebensrhythmus zu finden oder wiederzufinden. Und beim Singen geht es eben darum, zu erleben, was beim Singen passiert, wie eine Öffnung auch geschehen kann. Die Stimme ist das allerpersönlichste Instrument, was wir haben. Und in der Schule kriegen wir in aller Regel beigebracht, dass wir nicht singen können. Nämlich genau dann, wenn man vor der Schulklasse und mit Benotung ein Lied singen soll, dann geht das nicht, ist ja klar.
Und ich erinnere mich.
Wer nicht? Und das ist das, was die meisten Menschen vom Singen mitnehmen. Das ist sehr schade, denn jeder kann singen. Und bei uns gilt dann das Motto, es gibt keine Fehler, es gibt nur Variationen. Und es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe, eine sehr lockere Gruppe. Und auch die Art, wie das angeboten ist, ist sehr frei. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass jeder immer da ist, sondern es ist ein Angebot, was für den Moment gedacht ist. Also wenn jemand am Dienstagabend denkt, oh, heute singen und da möchte ich jetzt hin, dann kommt er und wenn nicht, dann eben nicht.
Und das singt man dann vor der ganzen Gruppe?
Mit der ganzen Gruppe.
Oder mit der ganzen, also das ist nicht jetzt so, dass jeder einzeln raustritt und singt, sondern wie ein Chor.
Es ist im Grunde wie ein Chor. Es sind Stücke, die sehr, ja, durchaus spirituelle Inhalte haben, ganz kurze Texte, die man im Nu auswendig kennt und Melodien, die sich immer wieder wiederholen und man singt eine ganze Weile das Gleiche und dadurch wird es immer entspannter und es geht immer mehr um das, was beim Singen passiert und nicht drum, was im Endeffekt rauskommt und wie das klingt. Und meistens klingt es sehr schön dadurch.
Das ist bestimmt für viele Leute dann schwierig, eben diese andere Denkweise zu bekommen.
Ja, am Anfang ja und mit jedem Mal, wo sie mehr bei mir sind, weniger.
Dann sollte ich auch mal.
Nur zu.
Heutzutage denkt man ja oft eben immer an das Ergebnis und nicht an den Weg.
Richtig, genau so ist es. Das ist das, was heute im Vordergrund steht. Und ich fühle mich auch so ein bisschen als Kämpfer gegen diese Ansicht. Und wie wenn ich da ein bisschen versuche, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich habe auch den Eindruck, dass mir das gelingt über die Musik und über die Art, wie ich sie vermittle. Zum Beispiel habe ich mich ganz konkret gegen Monatsverträge entschieden in meiner Musikschule. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, das so zu handhaben, es wird aber sehr wenig in Anspruch genommen. Ich arbeite über Zehnerkarten, sodass die Zehnerstunden, die müssen dann zwar im Voraus bezahlt werden, damit ich auch eine gewisse Sicherheit habe, aber man ist nicht mit Verträgen geknebelt und die Karten sind flexibler. Und natürlich ist es wünschenswert, dass man regelmäßig einmal die Woche zum Musikunterricht kommt, aber wenn dann das Kind krank ist oder man im Urlaub ist oder als erwachsener Mensch gucken muss, wie man seine Zeit einteilen kann und nur alle 14 Tage kommen kann, dann ist es bei mir auch möglich. Und ich erlebe das so, dass die Leute das gut annehmen und dankbar annehmen, diese höhere Flexibilität. Und ich sehe es als meine Aufgabe, am Ende dieser Zehnerkarte eben dafür zu sorgen, dass die nochmal eine Zehnerkarte haben wollen.
Und ihr bietet auch Conga-Gruppen an?
Ja.
Die liegen dir besonders am Herzen?
Na, es gibt eine Conga-Gruppe, die mir am Herzen liegt. Oder ja, ich habe eine Conga-Gruppe im Programm. Und es ist leider, und ich kann auch nicht genau sagen, woran das liegt, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe drei ganz treue Seelen, die seit 2 Jahren mich da begleiten und immer treu zum Trommeln kommen, aber ich würde mir wünschen, dass diese Gruppe noch mehr wächst. Also ich hätte gerne 8 oder 10 Leute da zum Trommeln, denn je mehr das sind, desto mehr Spaß macht es und desto weniger Druck ist auch da. Und ich hoffe, dass das noch in Schwung kommt, ansonsten muss ich mir auch da leider was anderes einfallen lassen.
Muss man denn Musikinstrumente besitzen, um vorbeikommen zu können?
Also um vorbeikommen zu können, muss man keine Musikinstrumente.
Also zum Beispiel jetzt zur Trommelgruppe?
Nein, am Anfang noch nicht. Zum Ausprobieren, zum Schnuppern kann man jederzeit ohne Instrument kommen, kann das bei mir ausleihen und ausprobieren. Es macht natürlich Sinn, ein eigenes Instrument zu haben zum Üben, auch für die Conga-Gruppe.
Heilsames Singen, Conga-Gruppe, gibt es noch etwas, was besonders heraussticht bei dir beim Angebot? Wie sieht es aus mit klassischen Instrumenten, zum Beispiel Klavier?
Ja, Klavier unterrichte ich auch.
Tust du auch?
Ja.
Du hast mir gerade, als Musik lief, von einem kleinen Jungen erzählt, der ganz ehrgeizig ist.
Ja, ja. Ich habe gerade eine nette Geschichte erlebt. Es gibt einen Jungen, der ein halbes Jahr zu mir kommt bisher und seine Mutter war bei mir im Saxophonunterricht und dadurch hat er eben mitbekommen, dass es mich gibt und dass die Mama zum Musikmachen kommt. Und er war schon im Kindergartenalter davon überzeugt, dass er auf jeden Fall Klavier spielen möchte. Aber es gab kein Klavier in dem Haus und dann ist die Familie umgezogen, hat ein neues Haus gebaut oder umgebaut und es gab keine Möglichkeit, ein Klavier dahin zu stellen für lange Zeit. Aber der Kleine hat dann beschlossen, so jetzt lernt er Klavier und hat seine Eltern so lange bekniet, bis sie zugestimmt haben, dass er Klavierunterricht bekommt, noch bevor das Klavier da ist. Und es ist wirklich ein großer Ausnahmefall, dass ein Kind von sich selbst so motiviert ist. Meistens sind es die Eltern, die sagen, ach, möchtest du nicht und probier doch mal. Aber dieser Junge war wirklich volle Begeisterung, jede Stunde dabei, ohne Klavier üben zu können, weil eben das Instrument gefehlt hat, ist für 10 Unterrichtsstunden, vielleicht sogar 15, ohne Klavier zu mir gekommen und ist trotzdem vorangekommen, weil er es so gern wollte. Und jetzt hat er seit 3 Wochen sein Klavier und ist der glücklichste Junge in ganz Ulm, glaube ich.
Ab welchem Alter kann man denn bei dir vorbeischauen?
Sinnvoll ist das ab dem Schulalter. Gerade, wir hatten es vorhin auch vom Notenlesen. Und das Schulalter oder der Schulbeginn ist eine gute Zeit, um damit anzufangen. Die Kinder lernen ja auch das normale Lesen. Und es ist schon sehr ähnlich zu dem Verständnis für die Noten auch. Es hat schon Ähnlichkeiten und die Kinder sind sowieso in der Phase, wo sie wollen, wo sie lernen wollen, wo sie neue Sachen erleben wollen. Und ich erlebe es als sehr sinnvoll, im Schulalter mit einem Instrument anzufangen. Aber auch jeder andere, der irgendwann in seinem Leben feststellt, jetzt möchte ich ein Instrument ausprobieren oder jetzt möchte ich gern wieder einsteigen, ist bei mir sehr willkommen. Die älteste Schülerin, die ich hatte, war 72.
72?
Ja, auch eine Klavierspielerin.
Aber sie hatte schon irgendein Instrument mal in ihrem Leben gelernt oder ganz frisch?
Sie hat ganz neu angefangen, Klavier zu spielen.
Wow.
Ja, ihr Mann war gestorben und sie hatte dann was Neues für sich gebraucht und hat sich dann fürs Klavierspielen entschieden.
Wow. Wo kann man das Sabuco erreichen?
Am besten über die Homepage www.sabuco-ulm.de oder eben persönlich vorbeikommen.
Okay, dann hast du noch letzte Worte? Haben wir irgendwas Wichtiges übersprungen?
Ah ja, doch, mir fällt noch etwas ein, nämlich eine Einladung. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass das Sabuko am 15.05. 2 Jahre alt wird. Und es gibt ein Konzert, leider nicht direkt am 15.05., das hat nicht funktioniert mit den Räumen, aber am 8.06., das ist ein Samstag, wird ein Konzert von meinen Schülern stattfinden, und zwar in den Räumen der Waldorfschule am Illerblick um 17 Uhr. Und da sind natürlich auch alle, die sich das gerne mal anhören und anschauen wollen, herzlich eingeladen.
Dankeschön. Das war die Plattform auf FreeFM. Zu Gast war Marleen Kleeberg. Mein Name ist Carmen Santiago und ich wünsche dir noch einen schönen Dienstag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.